Gut. Ich will heute reden darüber, was für uns beachtenswerte Punkte sind, um in unsere Verheißung oder in unsere Berufung hineinzukommen oder, wie es bei Abraham so hieß, in unser verheißenes Land, was wir als Christen auch gerne in Anspruch nehmen. Drauf gestoßen auf die Punkte bin ich, als ich so ein bisschen die Geschichte von Abraham gelesen habe und auch ein paar Kapitel oder ein paar Passagen aus Josua, wie die das verheißene Land eingenommen haben. Was ich heute nicht machen werde, ist irgendwie konkret darüber Lehre geben, wie finden wir genau unsere Berufung heraus, was ist detailliert das, was Gott für uns in unserem Leben geplant hat. Ich gehe allgemein von unserer Berufung aus, wie die von Adam und Eva bereits gewesen ist, seid fruchtbar. Also Gott will... ja, ich glaube, dass, ja, das war Gottes erstes Anliegen mit uns. Klingt das nur bei mir vorn so komisch mit dem Mikro oder hallo? Das Mikro klingt für euch gut, ne? Okay, gut. Ja, genau, also nicht detailliert, was ist es, wie finde ich das raus, sondern ich glaube, dass es Gottes Hauptanliegen ist, wir sollen fruchtbar sein, das übersetze ich mit, wir sollen erfolgreich sein in unserem Leben. Okay, wir steigen gleich mal ein mit 1. Mose 12. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinde Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land, da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, ein Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn ein Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Sehr erstmal. Hat jemand gehört, wozu Gott Abraham berufen hat? Ganz runtergebrochen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich denke, wir als die Glaubenskinder Abrahams sollen es auch. Wir sollen in erster Linie von Gott gesegnet werden und ein Segen sein. Das wird uns erfüllen in unserem Leben. Ich glaube, aus seinem Land herauszugehen, aus seiner Verwandtschaft rauszugehen oder aus dem Haus des Vaters ist, denke ich, so sinnbildlich zu sehen als unsere Umkehr, als unsere Bekehrung. Aus dem Haus des Vaters rausgehen, denke ich, fordert uns heraus, Gewohntes aufzugeben, meine Sicherheit, meine Tradition, meine bisherige Identität. Ich glaube auch, dass es meine bisherige religiöse Gemeinschaft sein kann, die mir bisher Sicherheit gegeben hat, aber die mich kaum in das verheißene Land führen wird. Beim drüber nachdenken habe ich so gedacht, der Abraham, der war 75 Jahre alt, das ist ganz schön krass, dort nochmal total loszulegen. Ich glaube, ich habe irgendwo später gelesen, dass der ungefähr so 180 geworden ist. Da können wir so ungefähr halbieren. Also wenn wir so vielleicht umgerechnet Mitte, Ende 30 sind, dann vielleicht sah Abraham mit 75 auch noch ganz gut aus. Ja, na gut, mit 99 hätte ich mir dann keine Kindererziehung mehr zugetraut. Ja, genau, aber trotzdem, die Frage können wir uns stellen, angenommen wir sind so Mitte, Ende 30, wie bereit sind wir nochmal loszulegen, aus dem uns gewohnten Vertrauten herauszugehen, was weiß ich, unbefristeter Arbeitsvertrag, Pensionsansprüche, dreimal Urlaub im Jahr, eigentlich alles geschafft, Haus fast abbezahlt, wir sind gesichert, erreicht, haben alles erreicht, sind gerettet, also das hat sich mir so ein bisschen aufgedrängt als Frage, ja, Berufung dreht sich nicht primär um meine Selbstverwirklichung. Aber es ist trotzdem eindeutig, dass Gott zu Abraham sagt, ich will dich segnen. Also wir können nicht andere losgehen und segnen und eigentlich noch nicht so richtig selber gesegnet sein. Aber Gott will, dass wir andere segnen. Wir lesen 1. Mose 13, 15, nächste Stelle. Das war, glaube ich, als Abraham sich von Lot getrennt hatte, also den augenscheinlichen Nachteil in Kauf genommen hatte, um des Friedens willen. Da sagt Gott im Anschluss zu ihm, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und dein Nachkommen für ewig. Das heißt also, unsere Berufung ist nicht darauf beschränkt, was wir in unserem eigenen Leben erreichen, so dass wir das Gefühl haben, wir waren erfolgreich oder sind in unsere Erfüllung gekommen, sondern eine Vision hat was zu tun, auch mit zukünftigen Generationen. Genau. Und dort steht ja, dir will ich es geben und deine Nachkommen für ewig. Ich glaube, dass wenn ewig steht, auch ewig gemeint ist und nicht nur eine Zusage für die Lebenszeit Abrahams oder damals noch Abrahams. Und ich glaube, dass das auch ein prophetischer Ausblick auf uns ist, auf die Glaubenskinder Abrahams. Ja, die Frage, wie komme ich in das verheißene Land? Hat jemand vorhin aufgepasst, was Abraham gemacht hat, als Gott ihm die Zusage erteilt hat, dass er ihm das Land geben will? Bitte? Genau. Verse 6 bis 7. Und Abraham durchzog, 12 zurück, ne? Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinde Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham, und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben, und er baute dort dem Herrn einen Altar, der ihm erschienen war. Und 1. Mose 13 wieder weiter, und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bethel zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, und so weiter und so fort, an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte, und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Genau, weiter, wieder 1. Mose 13, da brach Abraham auf, kam und wohnte bei den Terebinden Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Also augenscheinlich ist erstmal nur passiert, er war gehorsam, er ist rausgegangen aus seinem Vaterhaus, was denke ich gleichzusetzen ist mit einem radikalen Einschnitt oder wahrscheinlich unserer Bekehrung, was es aber nicht nur sein muss. Und augenscheinlich ist erstmal so, der ist umhergezogen, für uns vielleicht planlos und hat erstmal hier einen Altar gebaut, dort einen Altar gebaut und so weiter. Genau, das heißt, ein Schlüssel, das überschneidet sich ein bisschen mit dem, was der Annegret heute früh erzählt hat, aber wir hatten es vorher nicht abgesprochen. Ich wusste nur, dass sie auch was über Anbetung macht, als ich schon fertig war. genau. Und zwar gibt es eine Stelle, die beeindruckt mich total, das ist kurz vor der Eroberung Jerichos. Ich lese das mal vor, wir müssen nicht unbedingt aufschlagen. Josua 5, 13 bis 14. Es geschah aber, als Josua bei Jericho war, da hob er seine Augen und sah sich um. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm hin und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Er aber sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Ich habe so gedacht, es ist schon extrem besonders, wenn jetzt irgendwie ein weltlicher General in den Raum betritt. Also wenn jemand in der Armee dient, ist das irgendwie ein besonderes Gefühl, wenn der da ist. Und Josua begreift erst nicht, wen er dort eigentlich vor sich hat. Aber als es erkennt, fällt er nieder und betet ihn an oder erbittet nach seiner Anweisung. Ich denke fast sogar, dass das, wenn das nicht der abkommandierte Engel vielleicht war, der dort, sag ich mal, für das Gebiet dort zuständig war, ich glaube, dass das sogar Jesus selber gewesen sein kann, den er dort getroffen hat. Genau. Also es ist eine Stelle, die mich immer wieder extrem berührt. Ja. Man kann es in zwei Richtungen deuten. Der Josua sagt zu dem, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Das kann man einmal so deuten, dass er sagt, okay, egal was jetzt kommt, ich richte meine Aufmerksamkeit auf dich. Man könnte es aber auch so deuten, dass Josua eventuell vielleicht sogar eine Anweisung erwartet hat, weil er spricht dort mit dem Oberkommandierenden der ganzen Situation dort. Genau. Aber er sagt, zieh deine Schuhe aus auf der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Und das ist das, was Gott von uns fordert, wenn er uns eine Zusage gemacht hat und wenn wir ihm begegnen, dass wir ihn anbeten. Ja? Ich habe so gesagt, er will nicht, dass wir unseren Laptop hernehmen und 12, 7 oder irgendwelche anderen christlichen Zahlen, geistlichen Strategien sofort notieren, um dann aktiv werden zu können, sondern er will, dass wir ihm unsere ganze Aufmerksamkeit schenken und dass wir ihn anbeten. Genau. Das heißt also, das war eine Situation, die war vor dem Zeitpunkt, an dem Gott gesprochen hat, wie die Stadt einnehmen sollen. Das heißt also, für mich geschlussfolgert, dass Anbetung vor der Bekanntgabe eines Plans kommt. Also wenn wir wissen wollen, wie empfangen wir einen Plan Gottes, dann müssen wir ihn erstmal anbeten. Genau. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, Abraham lebte trotzdem irgendwo einen normalen Alltag. Er ging seinen Geschäften nach, war irgendwie reich und was durchaus positiv zu bewerten ist und war sogar gezwungen, in einen militärischen Konflikt mit einzugreifen, als er dann seinen Neffe dort rausschlagen musste aus der verzwickten Situation, die mit wahrscheinlich aus seiner eigenen Dummheit heraus entstanden war. Oder ich sag mal so, unweises Vorgehen. Aber trotzdem war Abraham in dem Ganzen, in seinem Herzen auf Gott fokussiert. Und er hatte immer wieder die Bereitschaft, Gott zu begegnen. Und das ist, denke ich, das, was Gott von uns will, eine ständige Bereitschaft, ihm begegnen zu können. Will nicht, dass wir ständig irgendwie unter Strom stehen und Salbung aus uns rausschwitzen oder irgendwie das, ich sag's mal so. Genau. Weil, genau. So, jetzt habt ihr ganz schön viel gelacht, jetzt habt ihr mich rausgebracht. Also ich glaube trotzdem, dass es irgendwo im neutestamentlichen Kontext so ist, dass Dinge schneller gehen als bei Abraham, weil das sind ja ganz schön ein paar Jahre dazwischen. Mit 75 ist er fort und mit 98 oder so hat er die Ansage gekriegt, nächstes Jahr wirst du hier dein Kind in den Arm halten. Mit 99 hat er das Kind gekriegt. Also da ist er quasi 15, 14 Jahre im Glauben gewandelt, sozusagen. Schon 25, ja, Entschuldigung. War schon 25 Jahre im Glauben. Okay. 1. Mose, genau, Abraham war bereit für die Begegnung. Das war dann auch die Situation, wo ihm die drei Männer begegnen, was entweder drei Engel waren oder Gottes Dreieinigkeit. Das ist irgendwie ein bisschen unheimlich, ist das falsche Wort, aber es ist eine sehr besondere, geheimnisvolle Situation. Die drei, die ihm das dann ankündigen, dass er das Kind bekommen wird. 1. Mose 17, Verse 1 bis 3. Gott erneuert seine Zusage. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig, und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach und so weiter und so fort. Das heißt, Abrahams Reaktion auf Gottes Erneuerung seiner Zusage Abraham gegenüber war wieder Anbetung. Er fiel auf sein Angesicht und gesagt, na endlich, und sag jetzt mal genaues Datum, sondern er hat angebetet. Genau. In 1. Mose 15 lesen wir es nochmal. Gott gibt Abraham nochmal Verheißungen und dann geht es dann auch um den Bund mit Abraham. Lese ich jetzt aber nicht, weil es ist vor 10. Was der eine heute früh auch schon gesagt hat, fiel mir auch ein in dem Moment, die Sache mit dem Geld. Ich glaube auch, dass Geld geben oder speziell auch den Zehnten geben eine Form oder ein wichtiger Teilaspekt von Anbetung ist. Er kam raus und hat Melchisedek freiwillig den Zehnten gegeben, nachdem dieser Brot und Wein herausgebracht hatte. Was eine extrem prophetische Situation ist. Brot und Wein und Erlösung und Blut und so weiter. Muss ich, denke ich, nicht näher drauf eingehen. Aber Betonung liegt trotzdem, Abraham hat es freiwillig gemacht. Er kam nicht Melchisedek, Brot und Wein und du gibst mir jetzt den Zehnten, sondern es war aus dem Herz der Anbetung heraus. Und ich denke, aus demselben Herzen sollen wir es auch tun. Es soll jetzt keine druckische Zehntenlehre werden. Wobei ich überzeugt bin, dass die Stelle stimmt, die dann auch im Maleachi, glaube ich, steht, dass Gott unsere Vorratskammern füllen wird, dass er uns über die Maßen segnen wird. Und auch Jakob erklärt das von sich selber aus, als er diese krasse Begegnung mit Gott hatte, wo er den Traum hatte, wo die Engel die Leiter, wo er sich rauf und runter gestiegen haben, wo er sich am nächsten Tag gefürchtet hat, gesagt, hier, es ist unheimlich, hier wohnt Gott, baut dort ein Altar und macht auch Gott gegenüber die Zusage, wenn du mich hier durchbringst, wenn du mir treu bist, wenn du mich bewahrst, dann wärst du ja, ich weiß nicht, ob er genau Zehnten gesagt hat, aber dann würde er ihm den Teil geben, würde er ihm alles verzehnten oder von den Erstlingen geben, genau. Ja, okay. Also Anbetung, der Grundaspekt, die erste Reaktion, wenn wir erstmal umgekehrt sind, um Gottes Verheißung für unser Land, um Gottes Verheißung erfüllen gehen zu lassen. Als zweiten Punkt habe ich Beschneidung aufgeschrieben, so mit dem Hinblick auf Charakter, Heiligung. Genau. Ich lese nochmal aus dem Josua 5, Verse 1 bis 9. Als nun alle Könige der Amoriter, die diesseits des Jordan gegen Westen wohnten, und alle Könige der Kanaaniter am Meer hörten, wie der Herr das Wasser des Jordan vor den Söhnen Israels ausgetrocknet hatte, bis sie hinübergezogen waren, da verzagte ihr Herzen, es blieb kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israels. Zu der Zeit sprach der Herr zu Josua: Mach dir scharfe Messer und beschneide die Söhne Israels wiederum, zum zweiten Mal. Da machte sich Josua scharfe Messer und beschnitt die Söhne Israels auf dem Hügel Aralot. Und das ist der Grund, warum Josua sie beschnitt. Alles Volk menschlichen Geschlechts, das aus Ägypten gezogen war, alle Kriegsleute waren in der Wüste auf dem Weg gestorben, nachdem sie aus Ägypten gezogen waren. Das ganze Volk, das ausgezogen war, war zwar beschnitten, aber das ganze Volk, das auf dem Weg in der Wüste geboren war, nach ihrem Auszug aus Ägypten, war nicht beschnitten worden. Denn die Kinder Israels wanderten 40 Jahre lang in der Wüste, bis das ganze Volk der Kriegsleute umgekommen war, die aus Ägypten gezogen waren, weil sie der Stimme des Herrn nicht gehorcht hatten. Wie denn der Herr ihnen geschworen hatte, dass sie das Land nicht sehen sollten, von dem der Herr ihren Vätern geschworen hatte, dass er es uns geben würde, ein Land, in dem Milch und Honig überfließt. Ihre Söhne nun, die er an ihrer Stelle erweckt hatte, die beschnitt Josua, denn sie waren unbeschnitten, weil man sie auf dem Weg nicht beschnitten hatte. Als nun das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie heil wurden. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Darum wird jener Ort Gilgal genannt, bis zu diesem Tag. Also aus militärischer Sicht eine absolute Wahnsinnssituation. Die stehen vor einer befestigten Stadt. Die haben zwar alle Angst, weil die gesehen haben, wie die durch den Jordan durchgelaufen sind, wie da angehalten ist. Aber die lagern vor einer befestigten Stadt und sind alle paar Tage komplett außer Gefecht gesetzt. Das hat mich irgendwie auch beeindruckt. Gott hat erst ein großes Wunder gezeigt und unmittelbar nach dem Wunder waren die in einer Situation von Schwachheit. Und ja, ich glaube, dass das Gottes Art und Weise ist, wie wir das Land einnehmen. Wir werden heute an unserem Herzen beschnitten, habe ich mir so aufgeschrieben, Kolosser 2,11. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Das heißt, auch wie es im Josua stand, Beschneidung hat bedeutet, die Schande Ägyptens abzuwaschen. Das heißt, unsere Sünden ablegen, unseren fleischlichen Leib der Sünden ablegen, was ganz praktisch dadurch geht, meine Sünden zu bekennen, in erster Linie vor Gott. Und wenn ich selber nicht hinkriege, suche ich mir jemanden, dem ich vertraue. Es soll keine Werbung für druckische Situationen sein, vor einer Gruppe von 100 Menschen jetzt krampfhaft was bekennen zu müssen, aber wir sollen unsere Sünden bekennen, auf jeden Fall vor Gott. Scham abzulegen, was immer einhergeht damit, weil sie waren aus Sklaventum befreit worden, das, denke ich, hat auch was mit Beschneidung zu tun. Genau. Und ich habe so das Stichwort Heiligung dort mit reingebracht, weil es hat irgendwie was mit Heiligung zu tun. Und ich glaube, dass das so Beschneidungs- oder Charakterbildungs- oder Heiligungsphasen, dass das Phasen sind, wo wir schmerzvolle Erfahrungen machen und die fühlen sich irgendwie nicht gut an. Beschneidung im wörtlichen Sinne fühlt sich nicht gut an, denke ich. Und es fühlt sich auch nicht siegreich an. Da, wenn man sich das bildlich vorstellt, die sitzen dort auf der Mauer, befestigte Stadt. Jetzt mal so modern, die haben vielleicht noch Maschinengewehre drauf gehabt, was die damals nicht hatten. Und da sitzt eine Armee davor, die alle in ihren Zelten liegen und vielleicht jammern. Das sind ja Männer. Ja. Ja. Aber. Ja. Also, ich glaube, jeder von uns kennt Situationen, wo, jeder von uns kennt Situationen, die sich nicht siegreich anfühlen in unserem Leben. Ich habe selbst die Situation durch. Ja. Das kann alles sein von Arbeitslosigkeit bis, was weiß ich, was Menschen durchleben. Jeder kann das in seinem eigenen Leben benennen. Aber das sind wichtige Phasen. Genau. Nicht, weil es Gott schlecht mit uns meint, sondern weil das unseren Charakter formt. Weil wir, wenn die durch den Jordan durchgegangen wären, der Herr mit uns, und hätten gleich die ganze Stadt kalt gemacht, besteht extrem das Risiko, dass die so ein bisschen ihn auf Überflieger dann gemacht hätten und vielleicht vergessen hätten, dass die eigentlich nur durch die übernatürliche Kraft Gottes Sieg in ihrem Leben haben. Und deswegen ist es so, dass Gott Situationen benutzt, was auch Situationen sind, wo wir wirklich aus unserer Kraft irgendwie nichts mehr tun können. Das können dramatische oder auch weniger dramatische Situationen sein, aber wo wir an den Punkt kommen, ja, fühlt sich nicht gut an und es dauert auch eine Weile. Und wenn man dann mal ein Jahr, zwei Jahre später darauf zurückguckt, es kann auch mal viel länger gehen als das. Das heißt auch nicht, dass es einem in den Situationen ständig permanent schlecht geht und man nur leidet. Aber Dinge, die sich über einen längeren Zeitraum hinziehen können, und man blickt dann mal zurück und sagt, naja, es war wertvoll, ich habe das gebraucht. Es wäre nicht gut für meinen Charakter gewesen, hätte das und das damals geklappt. Mal schlimm gesagt, ich hätte von Gott abfallen können oder so. Ja. Genau. Beschneidung, Schande, Stolz ablegen. Genau, durch die Beschneidungssituation. Ja. Also gerade ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, hat sich doch teilweise schwierig gestaltet, nach dem Studium Arbeit zu finden. Und ich war zuerst bei einem Arbeitgeber, wo extrem irgendwie so ein auf Erfolg oder als junger Mensch, wenn man nicht gefestigt ist, kommt man schnell in so eine Schiene rein, wo man, ich kann mich sogar noch dunkel erinnern, wo man das Gefühl hat, ich kann ja trotzdem Gott irgendwie noch in mein Leben dazu packen, wo man sich in seiner Seele ertappt, eigentlich schon den Kompromiss mal abzufragen. Und deswegen war es für mich gut, dass es dann zu Ende war. Genau, so als Beispiel. Es gab dann noch mehr solche Situationen, aber darum geht's heute nicht. 1. Mose 17,12. Im Alter von 8 Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich hoffe, dass das Abraham war. So, ja, genau. Also das war die Beschneidung bei Abraham. Im Alter von 8 Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden. Durch eure Generation, der im Hause Geborene und der von irgendeinem Fremden für Geld gekaufte Sklave, der nicht von deiner Nachkommenschaft ist, was ich eindeutig als eine prophetische Vorausschau für die Erlösung der Nation sehe, weil Gott will ja Abraham das Land für ewig geben, also was eindeutig ist. Das heißt, nicht nur die Juden, sondern der nicht von deiner Nachkommenschaft ist, der für Geld gekaufte Sklave, ich glaube, dass das ist, das würde Sinn, dass Jesus mit seinem Blut für uns bezahlt hat, dass wir Nachkommen Abrahams sein können. Und wir müssen beschnitten werden. Und ich glaube nicht in einer fleischlichen Beschneidung, sondern in der oben genannten Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Beschnitten werden muss, der an deinem Haus geboren und der für dein Geld gekaufte Sklave. Mein Bund an eurem Fleisch soll ein ewiger Bund sein. Ein unbeschnittener Männlicher aber, der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten ist, diese Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Mein Bund hat er ungültig gemacht. Das heißt, das ist ein bisschen eine harte Stelle, aber wir müssen, das spielt auch ins Thema Jüngerschaft mit rein, wir müssen uns an unserem Herzen beschneiden lassen. Wir müssen es zulassen, dass wir geheiligt werden, dass unser Charakter verändert wird. Ganz praktisch Sünden zulassen, Sünden aus unserem Leben rauszuräumen und das nicht aus unserer Kraft, sondern wirklich aus Gottes Gnade heraus. Nicht, ich muss noch doller pressen, sondern wir brauchen Gott, um Sünden in unserem Leben sein lassen zu können. Und wenn wir in unserem Leben gefallen sind, wie man immer so schön sagt, im frommen Kontext, wir müssen in die Situation reinkommen, wo wir Gottes Gnade darüber erwarten, weil Gott will uns gerne heilen, er will uns gerne davon befreien und wenn wir es ihm bekennen, er will uns gerne rausholen. Genau. Ja. Genau, Charakterveränderung, Beschneidung. Es ist also wichtig, die richtige Identität anzunehmen, wenn wir zur Gemeinde gehören wollen. Das heißt, Gemeinde ist kein Ort für Sturköpfe, die so bleiben sind, wie sie wollen, beziehungsweise auch kein Ort für Menschen, die sich primär selbst verwirklichen wollen. Was man schon mal gleich merkt, aber wenn man eine Weile mit Menschen zu tun hat, kriegt man das vielleicht dann mit. 1. Mose 17,23 fand ich interessant. Und Abraham nahm seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus geborenen, alle mit seinem Geld gekauften Sklaven und so weiter und beschnitt die dann. Was ich gut fand, ist, dass Abraham den Ismael auch beschnitten hat. Das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben, dass ich gedacht habe, ich glaube, dass der Gott Abrahams, der wahre Gott, der Nachkommen auch von Ismael sein will. Und dass das für mich ein Ausblick darauf ist, dass es für die Nachkommen Ismaels Hoffnung gibt, dass die in das Reich Gottes hineingerettet werden, dass sie den Götzen Allah hinter sich lassen und den wahren Gott anbeten, dass der Gott, der Gott Abrahams ist und auch heute noch ist, weil Jesus im Neuen Testament sagt, als die, ich glaube die Sadduzäer waren es, irgendwie eine schlaue Diskussion mit ihm führen wollen, Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und ist kein Gott der Toten. Er ist ein lebendiger Gott und das will ich irgendwie auch so wie der Anna heute sagen, der unsichtbaren Welt. Der wahre Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja. 1. Mose 17,1 nochmal. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Das heißt, Gottes erste er begegnet ihm und Gottes erste Anweisung an Abraham ist wieder Beziehung zu Gott selber vor seinem Angesicht zu leben, anzubeten, sich heiligen zu lassen. Nicht, ich habe einen Eindruck, wo meine Frau eine gute Fruchtbarkeitsbehandlung kriegen kann, was durchaus legitime Sachen sind, aber die Situation bei Abraham ist ja bekannt, dass die keine Kinder kriegen konnten. Genau. So. Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, er war ja 99, wenn wir es jetzt wieder so runterrechnen, bei 180 Jahren Lebenszeit war er vielleicht zu Ende 40, 50 plus. Ja, und das war eine Zeit, wo er schon 25 Jahre mit Gott gegangen ist und Gott erscheint ihm und sagt, leb vor meinem Angesicht, sei heilig. Und wenn wir es jetzt wieder auf uns appliziert, wenn wir 25 Jahre im Glauben gegangen sind, sind wir noch in der Lage, von Gott zu hören, heilige dich. Du sollst heilig vor mir sein, leb vor mein Angesicht. Oder sagen, ja, das war jetzt in den ersten 3 Jahren und jetzt bin ich ja so reif oder sind wir schon eingepennt, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, wir haben immer noch Heiligung nötig, auch nach so einer Zeit. Genau, nicht im Sinne von, wir müssen uns die Erlösung erneut verdienen, das will ich betonen an der Stelle, sondern wir haben es nötig, dass unser Charakter verändert wird. Und es war auch extrem notwendig, dass der Charakter auch von Abraham verändert wurde. Das habe ich später aufgeschrieben, aber ich ziehe das mal vor. Da ging es darum, wie er seine Frau behandelt hat. Da hat er, glaube ich, 2-mal die Schulter abgezogen, ist meine Schwester, um seine eigene Haut zu retten. Das war einmal vor dem Pharao und einmal vor dem Abimelech, glaube ich. Oder das war dann, glaube ich, der Isaak, weiß ich mal. Weil, interessant, der Isaak hat dieselben Nummer auch nochmal abgezogen. Also das lag so ein bisschen in der Familie. Das ist meine Schwester, ich will meine Haut retten. Und meine Frau hat was Schlaues beim Derek Prince gelesen, dass er hat geschrieben, dass Sarah erst Kinder bekommen konnte, nachdem er sie irgendwie in den richtigen Stand erhoben hatte oder sie auf die richtige Art und Weise behandelt hat, nämlich sie offen als seine Frau geehrt hat. Da steckt bestimmt noch mehr dahinter. Aber ja, ich meine, wie würden wir reagieren, wenn unsere Frau hübsch aussieht und wir in ein Land kommen und sagen, wo es heißt, der Pharao, der nimmt sich dort jeden, den er will. Und genau, ja. Das an der Stelle. Wir sind allerdings im Gegensatz zu Abraham privilegiert, weil wir den Heiligen Geist haben und weil Jesus uns bereits geheiligt hat. Hebräer 13,12. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Hebräer 12,14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das heißt auch, vermutlich auch in Ewigkeit, aber auch in unserem Leben, wenn wir nicht Heiligung nachjagen. Und Heiligung ist nichts Bedrohliches. Heiligung ist, glaube ich, Gott ist heilig. Und heilig drückt umfassend den Charakter Gottes aus. Wir sollen den Charakter Gottes in unserem Leben annehmen. Wir sollen dem nachjagen, so zu werden wie er. Genau. Und das geht mit Beschneidung und Schmerzen einher. Denkt an die Situation vor Jericho. Ja, was eng mit Beschneidung verbunden ist, Gott erwählt das menschlich Schwache oder das menschlich Unmögliche. Was ich eben gesagt hatte, Sarah war unfruchtbar und wir lesen später auch, dass Rebekka unfruchtbar war, also die Frau von Isaak. Und was ich sehr schön finde, und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Das heißt, muss ich gerade vorne an die Situation denken, klingt jetzt vielleicht ein bisschen gehypt, aber wir Männer, wenn wir Fruchtbarkeit sehen wollen, wir müssen bitten. Genau. Aber es drückt auch eine Haltung aus von Isaak seiner Frau gegenüber. Er hat für sie gebeten. Das fand ich irgendwie gut. Ist irgendwie auch liebevoll. Aber Gott hat ein Volk verheißen. Das drückt für mich auch aus, dass wir nicht nur einmal eine Herausforderung in unserem Leben haben. Es kommen neue auf uns zu. Es war ja, man könnte es ja so sehen, ja, Abraham hat es erfüllt, er hat seinen Sohn bekommen, Isaak, jetzt ist gebongt, Volk Gottes gesichert. Nee, das geht weiter. Die Rebekka ist auch wieder unfruchtbar. Und das drückt für mich aus, da musst du auch wieder auf Gott vertrauen. Da konnte nicht drauf bauen, wir sind der FCG. Jetzt, ja, ich sag's mal so, ist nicht provokativ gemeint, ne, sondern wir sind von Gott abhängig. Auch damit wir in 5 Jahren noch da sind und wir, oder in 10 Jahren noch da sind. Abrahams Volk geht weit über die geschlechtliche Nachkommenschaft Abrahams hinaus. Und mehr als er sich vielleicht hätte vorstellen können. Er ist der Vater von allen, die glauben. Genau. Beschneidung vor Jericho, das hatte ich schon abgehandelt. Wie gesagt, absoluter Wahnsinn aus militärischer Sicht, aber es hat verdeutlicht, sich auf die Stärke Gottes verlassen zu müssen, und wir haben das nötig, auch wenn wir schon ein bisschen Erfolg gewöhnt sind in unseren Gemeinden. Wir müssen immer wieder an den Punkt kommen, Gott ist unsere Stärke, wir sind schwach. Und es ist, wenn wir in Beschneidungssituationen hineinkommen, ist es nicht, weil Gott uns gerne leiden sieht, sondern weil es für uns selber notwendig ist, um nicht rechts von der Straße die Klippe runterzufahren. Genau. Paulus sagt selbst auch, Gottes Kraft kommt in meiner Schwachheit zur Vollendung. Dass Gottes Kraft in unserer Schwachheit zur Vollendung kommt. Bekannte Stelle, die oft missbraucht worden ist. 2. Korinther 12,9. Ich glaube, da geht es zuvor mit dem Stachel im Fleisch. Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber Paulus sagt, und er, also Gott, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Genau, also ich sag's nochmal, betone das nochmal, hier ist nicht Krankheit gemeint, sondern die Schwachheit, die wir vor Gott haben, um zu kapieren, dass eine Mauer nicht einfällt, weil wir die Trompete blasen, sondern dass die Mauer einfällt, weil Gott am Wirken ist. Genau. Dann kam nach der Aktion, wo er sein Neffe rausgehauen hat, wo er Lot rausgehauen hat, 1. Mose 15, nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Gott hat Abraham versprochen, sein Schild zu sein. Die Versprechung haben wir auch von Gott. Gott ist unser Schild, und wenn wir uns schwach fühlen, er war auch das Schild von den Israeliten vor den Mauern von Jericho. Weil hätten die das mitgekriegt auf der Mauer oben, die hätten die alle gemacht in dem Lager. Gott ist unser Schild, auch in den Situationen, wo wir uns schwach fühlen. Er ist unser Schild, wo wir es nicht truppen können. Genau. Was mir auch aufgefallen ist, das geht ja über Kapitel, die ganze Geschichte von Abraham. Und es war irgendwie nie von Krankheit die Rede. Es war nicht irgendwie ständig, und Abraham hatte wieder einen grippalen Infekt verschleppt, und der zog sich bis, keine Ahnung, 1547 vor Christus noch hin. Ich weiß nicht, wann das war, ich gebe es ehrlich zu. Aber das ist mir so aufgefallen, davon war nie eine Rede. Die haben nie mit Krankheiten zu kämpfen gehabt. Und ich glaube, ja, dass das irgendwie normal ist für das Volk Gottes, wenn er unser Schild ist, dass wir damit nichts zu tun haben. Wobei ich an der Stelle betonen will, ich bin extrem dankbar für unsere moderne Medizin. Und finde es gut, dass es Ärzte und medizinisches Fachpersonal gibt. Genau. Aber weil wir sind so aufgewachsen und wir fühlen uns auch sicher damit und ich finde es auch gut, dass es die Sachen gibt und dass es Ärzte gibt und dass wir nicht irgendwelche Quacksalber haben, die uns, wie die eine Geschichte von Bach, Taubenkot ins Auge schmieren wie im Mittelalter und davon sich irgendwas erhoffen und dann Leute davon sterben. Aber ja, Abraham, die hatten das alles nicht. Die hatten keine top ausgebildeten Mediziner, wie wir das heute haben. Aber trotzdem war er irgendwie nicht krank. Ist sogar 180 geworden oder so. Genau. Ja. Genau. Genau. Punkt 1 waren Anbetung. Punkt 2 war Beschneidung, Heiligung, Charakterveränderung. Wir kommen zu Punkt 3, Gehorsam. Gott will kein religiös organisiertes oder religiös aufgebautes Leben, sondern Gott fordert Gehorsam. Und das ist nicht ein permanentes Joch, was auf uns lastet, sagt, du musst gehorsam sein, sondern es gibt Schlüssel. Wir sind in erster Linie gehorsam gegenüber dem Wort, aber es gibt auch Schlüsselstellen in unserem Leben, an denen wir gehorsam sein müssen. Wir müssen das nicht mehr tun, weil Gott hat es durchgezogen, aber wir kennen alle die Geschichte, wo Abraham aufgefordert wurde, seinen Sohn zu opfern, den Sohn der Verheißung. Genau, ist viel dran ruminterpretiert worden, was Abraham vielleicht gedacht haben oder nicht gedacht haben könnte. Aber er hat es von Abraham gefordert und Abraham hat es durchgezogen. Er musste es zum Schluss nicht durchziehen, weil Gott es durchgezogen hat. Genau. Ja. Und als sie an den Ort kamen, 1. Mose 22, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Das ist eigentlich der absolute Wahnsinn, ne? Könnt ihr euch das vorstellen, euer Kind zu nehmen, draufzulegen, das Messer in der Hand zu haben und sagen, das ist jetzt vor Gott? absoluter Wahnsinn, aber Gott hat es durchgezogen und ich glaube, dass er in extrem intensiverer Form den Schmerz durchlebt hat, als er seinen Sohn getötet hat für uns. Ja, aber er hat trotzdem sehen wollen, ob Abraham bereit ist, das Wertvollste zu fordern. Genau, also um das nochmal klarzustellen, Gott fordert uns nicht auf, unsere Kinder zu opfern. Das ist was Finsteres, was in anderen Völkern oder ich weiß nicht, was in unserem Breitengraden irgendwelche Menschen insgeheim betreiben. Ja, aber Gehorsam für uns beginnt primär dem Wort Gottes gegenüber. Ganz einfaches Beispiel, Apostelgeschichte 2, 37 bis 38. Als sie aber das hörten, Petrus predigt, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße oder kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, es ist ganz simpel, wir müssen uns taufen lassen, wir müssen umkehren, um den Heiligen Geist empfangen zu können. Es gab eine Ausnahmesituation, wo dieser Cornelius den Heiligen Geist empfing, wo dann Petrus gesagt hatte, wer soll denn jetzt noch das Wasser verwehren? Ich glaube aber, dass das eher eine Situation für den Petrus war, damit der denkt, okay, die haben Heiligen Geist empfangen, jetzt kann ich die taufen, weil sonst hätte der vielleicht wirklich noch einen Klemmer gehabt. Aber das ist Gottes erster Weg. Was sollen wir tun? Umkehren, Sünden bekennen, unser Leben hinter uns lassen, also sprich unsere Bekehrung, und dann kommt Taufe. Ja? Und manche bleiben da stehen, diskutieren lieber 50 Glaubensjahre damit rum, warum jetzt die Kindstaufe stimmt. Ja, will ich heute nicht näher drauf eingehen. Aber, und dann steht, und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Das ist so ganz einfach. Das würde jeder Erstklässler verstehen. Aber wenn ich ein bisschen religiös geprägt bin, kann es passieren, ich verstehe das nicht. Ja, aber ich kann es aus meinem eigenen Leben bezeugen. Ich habe den Heiligen Geist, ich habe geglaubt, ich hatte mich irgendwie bekehrt. Meine Schwägerin hat viel Geduld mit mir gehabt. Habe erst den Heiligen Geist empfangen, als ich mich habe taufen lassen. Und das war auch eine Schlüsselsituation. Ich kann mich noch erinnern, ich war ein bisschen fertig auf dem Riemen. Und jemand, der jetzt nicht mehr in der Gemeinde ist, der schleifte mich in die FCG, war irgendein Gottesdienst, ich war schon auf dem Weg nach draußen. Ich sag, die spinnen hier. ja, sag ich jetzt erst. Also. Ja, ich war normal lutherische Kirche und die machten dort wirklich komische Sachen. Ne? Ja, Gott hat die ganze Situation benutzt. Ich war völlig verzweifelt über eine Situation, die ich mir hätte selber auch ersparen können, wenn ich ein bisschen klüger gewesen wäre. Aber das war richtig gut. Gott hat es verwendet, die Situation, damit ich heute hier stehen kann, damit ich gerettet bin, Heiligen Geist empfangen habe. Und das war eine Schlüsselsituation. Irgendwie ging ich raus, hielt noch ein Baby, weil das so süß war. Und dann kommt die Mama von dem Baby, das war eine Annegret. Und wir redeten so. Und die fragte mich so, weißt du eigentlich, was dran ist? Und ohne, dass ich mich mit dem Thema intensiv beschäftigt hatte, ich wusste das nur von meinem Bruder, den hatte das irgendwie bewegt. Und ich sag, ich muss mich taufen lassen, ne? Ja. Und ich weiß, dass wir noch an demselben Abend losgefahren sind und irgendwie hatte ich einen Splin, ich wollte nicht in die Badewanne, musste man an irgendeinen Teich fahren. Hatte Annegret alles brav mitgemacht. ja, ist sie denn überhaupt da? Nee, schade. Ja, aber das war eine Schlüsselsituation. Ich weiß noch, dass ich in dem Auto saß und gesagt habe, ja, jetzt fahren wir mich taufen und tralala. Hätte ich die Gelegenheit bekommen, in dem Moment drüber nachzudenken, das Ding wäre schief gegangen. Ich hätte mich nicht taufen lassen. Das war der Startschuss, um den Heiligen Geist zu empfangen. Ich lag irgendwann mal in meiner Studentenbude auf dem Bett und habe einfach Sprachengebet gekriegt, ohne dass ich mich da angestrengt habe. War irgendwie komisch, man betete in einer anderen Sprache und dann merkte man, nee, das reicht jetzt auch nicht mehr und dann ging das einfach los. Ich glaube nicht, dass das gekommen wäre, wenn ich mich nicht hätte taufen lassen. Man kann es nicht einzementieren, aber es ist der einfache Weg. Wenn du ein Auto fahren willst, steck einen Schlüssel rein, schalt den Motor an und nicht versuch vorne irgendwie mit irgendwelchen Kabeln einen Motor in Gang zu kriegen, wenn du den Schlüssel in der Hand gekriegt hast. Oder dem anderen zu erklären, der Motor läuft eigentlich schon und deine Schwiegermutter muss hinten schieben oder so. Ne? Okay. Ja, das klingt jetzt erstmal ein bisschen idiotisch, aber ich glaube, dass Argumentation, sich nicht taufen zu lassen und nicht einen Heiligen Geist zu empfangen, dass das sich auf der Ebene letzten Endes bewegt. Wir finden kluge, intellektuell ausformulierte Argumente dafür, dass wir es nicht brauchen in unserem Leben. Ich weiß nicht, wer hier so unter uns ist, aber ja, wenn den Schritt jemand noch nicht gegangen ist, lass dich nicht länger belügen. Wenn du noch nicht getauft bist, lass dich taufen durch Untertauchen. Und dann wirst du den Heiligen Geist empfangen und du wirst in anderen Sprachen beten und es wird einen Startschuss für dein Leben setzen. Das war jetzt eine Schlüsselsituation in meinem Leben, die komplett mein Leben in eine völlig neue Richtung gelenkt hat. Ich habe mal Jahre später darüber nachgedacht, es war absolute Wahnsinn gewesen, wäre das nicht geworden, was aus mir geworden wäre. Ich will mir es gar nicht vorstellen. Genau. Ja, es reicht schon irgendwo, ich will jetzt hier kein Landeskirche-Bashing machen, aber es reicht schon irgendwo mit einem stinknormalen Leben irgendwo in einer religiösen, eingefahrenen Gemeinschaft zu versauern und nie Befreiung zu erfahren, nie einen Dämon aus sich ausfahren zu lassen, nie ein Segen für andere Menschen sein zu können, nie meine Frau kennengelernt zu haben. Genau, die war nämlich schon dort. und es war auch nicht meine Motivation, meine Frau, weil ich kannte sie nicht. Und habe auch zuerst einen Korb gegeben. Ich kam dann reumütig zurück und hab sie gefragt. Genau. Okay. Ja, dann die Beschneidungssituation waren Josua 5 und Josua 6, Verse 8. Verse 1 bis 8 lesen wir dann Gottes genaue Anweisung, was sie zu tun haben, um die Stadt einzunehmen. Das war so eine gehorsame Schlüsselposition. Dann steht im Vers 6 und Gott erklärt ihm das alles, was die machen sollen und rumlaufen und so oft und Trompeten und Priester und, ne? Vers 6, und Josua, der Sohn des Nun, rief die Priester und sagte zu ihnen, hebt die Bundeslade auf. Also hat er nicht gesagt, gut, okay, jetzt habe ich das mal alles verstanden, jetzt besprechen wir das mal in unserem Leitungsgremium, sondern sofort war die Ansage, okay, Plan empfangen, Priester her, Bundeslade aufheben, es geht los. Und das sind die Situationen, die merken wir in unserem Leben. Und die Situation, die ich auch hatte damals, das war extreme Gnade von Gott. Also ich war dort nicht der Überflieger, sondern das war Gnade von Gott, dass er mich dort irgendwie durchgehievt hat, ohne meinen Verstand großartig erst einschalten zu können. Genau. Weil das kann tödlich sein, oder ist tödlich, geistlich, für Situationen, wo wir gehorsam sein müssen. Und wir brauchen uns nicht komplizierte Konstrukte auszudenken, was könnte das jetzt sein, und wenn man unsicher ist, oder kann man sich manchmal extrem fertig machen mit irgendwelchen Sachen, die Gott nie von einem fordert. Aber Gott sagt, tut Buße, lass dich taufen, du wirst den Heiligen Geist empfangen. Das ist was ganz Einfaches. Wenn du das noch nicht gemacht hast, denk nicht über irgendwelche anderen schrecklichen Dinge nach, die Gott eventuell von dir fordern könnte, wenn du simple Schritte noch nicht gegangen bist. Mach das, weil das ist erstmal das, was Gott von dir fordert, und das ist einfach. Es ist letzten Endes nicht schwer, sich von jemandem untertauchen zu lassen. 2 Sekunden Luft anhalten, schafft jeder. Was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, auf dem Weg in unsere Verheißung, ist, dass wir uns ermutigen. Wir müssen uns konstant ermutigen. 1. Mose 13, 3-4, und da wieder Abraham, ne? Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, zum Negev her, bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai, und die Städte des Alters, den er dort zuerst errichtet hatte, und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Ich fand es interessant, an die Städte des Alters, den er dort zuerst errichtet hatte. Für mich heißt das, dass Abraham wieder zu dem ursprünglichen Punkt zurückgekehrt ist, wo er Gott zuerst angebetet hat oder Gott zuvor angebetet hat. Und deswegen denke ich, ist es extrem wichtig für uns, dass wir uns selber ermutigen, beispielsweise unsere eigene Bekehrungserfahrung uns vor Augen halten. Man kann sich zum Beispiel extrem ermutigen, wenn man jemand anders erzählt. Oder sich an Verheißungen am Anfang von unserem Glaubensleben zurückerinnern. Wir brauchen das, wir müssen das machen. Genau. Josua 5:10. Und sie feierten das Passa am 14. Tag des Monats, am Abend, den Steppen von Jericho. Und das Passa-Feiern bedeutet nichts anderes, als sich meiner Rettung, meiner Erlösung bewusst zu werden. Mir das wieder neu bewusst zu machen. Genau, und das ist eine Stelle, die auch wieder unmittelbar vor der Eroberung von Jericho steht. Es ist wichtig. Also wir sollen uns ermutigen mit unseren eigenen Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben, mit unserer eigenen Errettung. Es ist ganz schön simpel eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke. Das habe ich noch mit aufgeschrieben, Gottes Gebot an Josua gleich zu Anfang: sei stark und guten Mutes und fürchte dich nicht. Genau, und was die auch gemacht haben, die sind ja durch den Jordan durch und haben sich, nachdem sie durch den Jordan durch sind, die Gedenksteine aufgerichtet. Das ist auch so eine Erfahrung, die haben die aus dem Fluss rausgeholt, um zu sehen, hier hat uns Gott durchgebracht. Und ich glaube, dass das wichtig ist für uns, dass wir uns quasi unsere Gedenksteine aufrichten, weil der Teufel will einem auch oft, oder wir selber, einreden, was ist denn das alles und was hat denn das alles für einen Sinn, und guck mal, ist jetzt schon 10 Jahre her, ist schon 15 Jahre her, was soll denn das alles noch? Denk dran, Abraham hat erst den Sohn nach 25 Jahren bekommen. Ich denke, dass das mit den Steinen auch, das sind Bilder dafür. Wir sollen uns ermutigen. Wir sollen uns das selber erzählen, anderen erzählen. Ja, genau. Und wir sollen uns natürlich auch gegenseitig ermutigen. Mit Epheser 5 steht's, mit Psalmen und Lobliedern. Wir können uns aber auch ganz praktisch loben für Dinge, die gelungen sind, dem anderen. Wir können uns Geschenke machen, wir können für andere Fürbitte tun, wir können Anteil nehmen, wenn es jemand nicht gut ist. Ich glaube, dass das auch mit unter Ermutigung zählt. Und wir können uns einfach durch Gottes Zusagen ermutigen. So. Könnt ihr noch ein bisschen? Ja, also es ist nicht mal so viel, aber das schaffen wir noch, denke ich. Punkt Nummer 5. Vier war ermutigen, genau. 5 ist die richtigen Prioritäten haben, Nachteile um des Friedens willen in Kauf nehmen, in den richtigen Beziehungen leben. So habe ich es überschrieben. Ein Schlüsselvers für mich dabei ist Jakobus 3, Vers 17 bis 18. Das ist ein Vers, über den sich mal wirklich lohnt, nachzudenken, gerade wenn wir in schwierigen Beziehungssituationen stecken, und auch den mal auswendig zu lernen. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, steht glaube ich in einer anderen Übersetzung, folgsam, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Ich denke, dass das Gottes Grundansage an uns ist, wie wir sein sollen in Beziehungen, nämlich nach Frieden trachten, barmherzig sein, uns was sorgen lassen. Und das war Obwohl, Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Genau. Und um des Friedens willen hat der Abraham sogar in Kauf genommen, dass sein Neffe das bessere Land, ich sag's mal so auf Deutsch, der Grünschnabel, ich vermute mal, der wird sicherlich auch profitiert haben vom wirtschaftlichen Erfolg seines Onkels. Denke ich mal, sonst wäre er nicht mitgezogen. Und nimmt sich das raus, sagen, na, das nehme ich. Wenn du schon so fragst, na, dann nehme ich das halt. Sag ich nicht, nee, ne? Ist kostenlos. Und Abraham nimmt den augenscheinlichen Nachteil in Kauf. Und das ist mir dazu eingefallen, aber selbst wenn das ein schlechtes Land war, Gott sagt in seinem Wort, Jesaja 43, siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es hervor. Solltet ihr es nicht wissen, ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Das heißt, wenn unser Land wie Wüste aussieht, dann ist Gott in der Lage, dort einen Fluss durchfließen zu lassen. Fällt mir das als Beispiel ein, wenn alle in meiner Berufsschulklasse mit ihren Partnern schlafen und ich habe noch nicht mal einen, fühlt sich wie Wüste an, aber Gott kann einen Wasserstrom dort durchfließen lassen. Ja, es sind reale Drucksituationen, denen unsere jungen Menschen ausgesetzt sind. Und da irgendwie klar zu bleiben, zu sagen, irgendwie verpasse ich was, denen geht's gut, die sind glücklich und ich irgendwie nicht. Aber es ist sinnvoll, den Weg Gottes zu wählen. Genau. Ich habe mir noch so aufgeschrieben, wir brauchen geistliche Väter oder im Fall von Abraham Onkel oder Vorbilder, die uns leiten und uns von dummen Ideen letzten Endes abhalten. Aber ich glaube, dass wenn der Lot den Abraham gefragt hätte, hätte er dann vielleicht auch hingewiesen, pass mal auf, da ist Sodom und Gomorra, wisst, wie es dazu geht. Aber ich glaube, dass der so groß war, dass er sagt, okay, wenn er mich nicht fragt, mach das nicht. Genauso denke ich, ist Jüngerschaft freiwillig, die zwinge ich keinem auf. Das fiel mir dazu noch ein. Wir müssen uns selber dazu entscheiden. Wir müssen nicht darauf warten, dass uns jemand einen Befehl gibt. Gibt's andere Institutionen. Lot war letzten Endes in Sodom. Überschrift war richtige Beziehung, richtige Prioritäten, ne? Und Sodom hat ihn aber komplett selbst verdorben zum Schluss. Zum Schluss ist Sodom in Inzest verfallen. Also wirklich krass nach der Aktion Sodom und Gomorra. Und ich glaube, die Moabiter und Edomiter waren dann, glaube ich, die Kinder, die daraus entstanden sind. Und ich glaube, dass das auch Feinde Israels waren. Genau. Das müsste aber nochmal nachgeprüft werden. Wir lesen 1. Mose 19,1, als die zwei Engel kamen und Lot und seine Familie dort rausholen wollten. Er war ja trotzdem gerecht. Das ist irgendwie krass. Ne? Er hat sich total in Kompromissen verstrickt. Aber Gott hat ihn als gerecht mitgesehen, hat es auch für wert erachtet, den Lot dort rauszuholen. Sagen, ja, jetzt ist er dran schuld, wenn er sich mit denen abgegeben hat. Gott holt uns raus. Erinnert mich auch an die Geschichte mit dem verlorenen Schaf. So, hast du doch gesehen, hast du gleich gesagt, dass du nicht die Büsche da bei den Felsen lang gehen sollst. So ist Gott nicht. Er hat im Fall Lot zwei Engel geschickt, die ihn und seine Familie rausholen wollen. Das ist auch wirklich krass, dass die zwei Engel notwendig waren. Ich glaube, dass Lot schon in einem geistlich so dösischen Zustand angekommen wäre, wenn Abraham hingekommen wäre, gesagt hätte, pass auf, Gott hat gesagt, die Städte werden jetzt vernichtet. Ob der das überhaupt wahrgenommen hätte. Da mussten zwei Engel kommen, um diesen Menschen zu retten und seine Familie. Genau, jedenfalls, als die Geschichte losging, 1. Mose 19, saß Lot gerade im Tor. Das heißt, Tor war ja immer irgendwie eine Situation von, genau, der Stadtrat oder das Parlament von Autorität ausüben. Genau, also ich kann mir vorstellen, der Lot wird wahrscheinlich auch wohlhabend gewesen sein. Vielleicht hat er sich einen Sitz im Parlament gekauft, ne? Zum Schluss. Aber zum Schluss hat es ihm nichts genützt, als den seine eigenen Mitbürger, die ihn vielleicht sogar gewählt haben. Manche Völker rühmen sich ja, dass sie schon seit tausend von Jahren demokratisch sind. Die haben den nachts bedrängt und haben ihn nicht wirklich anerkannt. Also für alles, was er gearbeitet hatte, Erfolg, Wohlstand, gesellschaftliche Anerkennung in Sodom oder sprich der Welt, war nichts. Ist verflogen danach. Die waren pervers. Die wollten seine Gäste vergewaltigen oder was auch immer die mit denen vorhatten und haben ihn nicht anerkannt. Die haben ihn zum Schweigen bringen wollen. Und es hat nichts genutzt. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre Lot dort dafür gearbeitet hat. Das lässt sich bestimmt nachvollziehen. Ja, und es war völlig im Gegensatz zu Abraham, der den Nachteil in Kauf genommen hat, die Priorität gehabt, auf Gott zu vertrauen. Und Abraham hatte trotzdem alles. Der hatte sogar, wenn man es jetzt mal so sagen will, menschliche Ressourcen, als nämlich die Könige, den König von Sodom weggeführt hatten und auch den Lot mit. Die Situation mal vorher, lese ich mal vor, 1. Mose 14. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, sein Bruder, das ist gut, das fällt mir jetzt erst auf, er hat ihn trotzdem noch als sein Bruder gesehen. Auch die, die in Kompromissen leben, sind unsere Geschwister. Wir sind nicht dazu da, die zu richten und einen Finger auf die zu zeigen. Bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, muss man erstmal haben, ne? So eine kleine 318 Mann Privatarmee, die in seinem Haus geboren waren. Also es war ein extremer Besitzstand und er hatte auch menschliche Ressourcen, hatte sogar Ressourcen genug, nicht Menschen nur auszubilden, dass irgendwie der Rubel rollt, sondern auch Menschen ausgebildet zu haben, um militärisch schlagkräftig zu sein. Und er teilte seine Schar nachts auf und befiel sie mit seinen Knechten und schlug sie nur, verfolgte sie bis Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot, sein Bruder und dessen Habe und die Frauen und das Volk brachte er wieder. Genau, es kann also manchmal sein, dass Gemeinde vielleicht auch vor schlimmen Situationen retten kann und nicht nur die Geschwister, sondern auch Menschen in der Welt davon einen Vorteil haben. Ja, Lot stand leer da mit seinen Prioritäten, völlig leer zum Schluss, als Sodom vernichtet wurde und Abraham hat die richtige Priorität gewählt, er hat sich Gott zum Freund gewählt und er hatte die gesegnete Nachkommenschaft und selbst irdisch hat er mehr gehabt. Also das ist ja nur, wenn ich 300 Mann Armee habe, das ist nicht die erste Priorität, die ich habe, sondern dann geht mir es richtig extrem gut. Und das hatte Abraham, obwohl er den augenscheinlichen Nachteil hatte. Abraham war im Gegensatz zu Lot von verlässlichen Menschen umgeben. Lots Mitstadtbewohner wollten sich an seinen Gästen vergehen. Er hatte schon gesagt, was auch wirklich ultra krass ist, ne? Lot hat ihm seine eigenen Töchter angeboten. Wir sind schockiert darüber. Aber letzten Endes, runtergebrochen, der Deal war Kinder für Frieden. Ne? Und ich glaube, dass wir heute, der Bogen ist vielleicht ein bisschen weit gespannt, aber wir sind heute genauso herausgefordert, unsere Kinder vor dämonischer Unterhaltung, dämonischen Einflüssen zu retten und sie nicht dämonischen Einflüssen zu überlassen, um mal unsere Ruhe zu haben, mal auf Deutsch gesagt. Ne? Oder keine blöden Diskussionen ausstehen zu müssen. Also mein großer Sohn kommt jetzt erst in die Schule, aber ich habe es auch von anderen schon gehört, was manchmal in Diskussionen dann anstand in der Schule, wo ich will jetzt nicht so die große Klappe haben, aber ich glaube, wir sind herausgefordert, dort Stellung zu beziehen oder das, was Annegret heute früh auch erzählt hat. Die Eltern standen hinter ihren Kindern und haben das in Kauf genommen, schief angeguckt zu werden. Genau, das müssen nicht gleich Bedrohungssituationen sein, wie damals bei Lot, wo es darum ging, ich sag's mal so, vergewaltigen, das kann man eigentlich fast gar nicht in den Mund nehmen, weil das hätte auch nie stattgefunden, weil das wahrscheinlich Engel von extremer Autorität waren, die hätten dort wahrscheinlich mit Feuer alles ausgelöscht. Aber die perversen Geister, die dahinter stehen, die sind heute genau dieselben. Das ist nämlich Unreinheit und Gewalt als die hauptsächlichen dämonischen Einflüsse unseres Zeitalters. Und das kam dort beim Lot auch zum Treffen. Genau, und das Offenbarung 9,21, davor sind richtig krasse Gerichte, haben krasse Gerichte stattgefunden. Und es steht dann, und sie taten nicht Buße, weder von über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht. Das hatte Annegret heute nochmal erklärt. Porneia, jeglicher außerehelicher Geschlechtsverkehr. Da gibt's kein Drumrum. Also, auch wenn ich meinen Partner liebe und wir nicht verheiratet sind und denke, wir wissen es ja, wir kennen uns und wir wollen ja heiraten und wir lieben uns, wir wissen, dass wir füreinander bestimmt sind. Unverheiratet miteinander zu schlafen ist Unzucht, hat mit dem Wortstamm Porno etwas zu tun. Genau. 2. Korinther 6, 14 bis 18, kennen wir alle. Zieht nicht in einen fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Was stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, wie ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen. Und auch ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Wir müssen uns entscheiden, ob wir Söhne und Töchter Gottes sein wollen, oder ob wir mit der Welt quasi ein Band eingehen wollen. In der einen Übersetzung, die mich sonst nicht so begeistert, steht ins Deutsche übersetzt, wir sollen uns nicht mit, im Vers 17, wir sollen uns nicht mit denen verbinden oder verknüpfen oder anketten, die uns verschmutzen. Das heißt also, wir sind extrem herausgefordert. Das heißt nicht, dass wir, sagt Paulus auch, darf ich mit keinem anderen mehr Beziehung haben. Nee, wir dürfen mit Gottlosen zu tun haben und wir haben jeden Tag mit denen zu tun. Aber verbindliche Beziehungen leben wir mit Geschwistern Gottes, mit Geschwistern in Jesus. Genau, Joyce Meyer hat ein gutes Andachtsbuch geschrieben, New Day, New You. Schreibt sie auch eine Geschichte, die sagt es nicht detailliert, aber sie ermutigt konkret dazu, Gott um die richtigen Freunde zu bitten. Und sie sagt auch, wahre Freunde kontrollieren einen nicht, sondern helfen, das zu sein, was Gott will, was wir sind. Das ist ein gutes Kriterium, einen Freund auszuwählen. Und alles das, was so auf Druck ausgerichtet ist, hey, wenn du zu uns zugehören willst, dann musst du das und das und das machen, das ist zum Schluss kontrollieren, das ist bösartig und das sind genau die, die einen fallen lassen werden. Wenn du bei uns im Parlament sein willst, wie bei Lot im Tor sitzen willst, dann musst du das ja alles ein bisschen schön abnicken. Und dann musst du auch die Baugenehmigung für das neue Bordell im Stadtzentrum genehmigen, sonst sitzt du hier nicht im Tor. Und dieselben Menschen, mit denen Lot vielleicht Kompromisse eingegangen ist, die wollten ihn zum Schluss fertig machen. Genau, Joyce Meyer hat erzählt, dass sie auch gegen ihr Gewissen mit Menschen zusammen wollte, weil sie ihre Anerkennung wollte, die sie aber als erstes abgelehnt hatten, wenn sie nicht genau das gemacht hat, was sie wollten. Genau, und sie war eine unsichere Person, wollte sich mit wichtigen Leuten abgeben, um auch wichtig zu sein. Genau, aber wir sollen unseren Glauben auf Gott setzen, die richtigen Freunde zu finden. Wir haben es gleich geschafft. Auch der Knecht Abrahams, im 1. Mose 24 lesen wir das, wo Abraham seinen Knecht losgeschickt hat, um die richtige Frau für Isaak zu finden. Und der Knecht hat dann auch gebetet. Also der hat, das war für ihn eine extrem wichtige Situation, mit der richtigen Frau zu seinem Chef zurückzukommen. Ne? Ich betone das, das ist jetzt nicht das Gesetz für Partnersuche, also wir sollen durchaus beten. Aber dass eben der Knecht losgeschickt wird, und weil da hing eine ganze Verheißung, da hing ein ganzes Volk dran. Aber trotzdem ist es extrem wichtig, die richtige Beziehung einzugehen, die richtige Partnerschaft dafür zu beten, aber auch ganz simpel richtige Beziehungen zu haben. Nicht nur wir Jugendlichen, sondern mit wem geben wir uns als Erwachsene ab? Wer prägt uns? Sagt immer jemand, glaube ich, schon unseren Ältesten. Die Passage verdeutlicht aber die Wichtigkeit von richtigen Beziehungen, um in unsere Berufung reinzukommen, um unsere Berufung kommen zu können. Das heißt, wenn der dort die Falsche angebracht hätte, hätte es kein Volk Israel gegeben, hinten raus. Genau, und genauso, wenn wir die falschen Beziehungen eingehen, mit den falschen Menschen uns abgeben, uns von ihnen abhängig machen, ihre Anerkennung suchen, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir die Verheißung in unserem Leben verpassen. Psalm 119, 58, ich flehe von ganzem Herzen um deine Gunst, sei mir gnädig nach deinem Wort. In der American Standard Bible steht drin, ich suchte deine Gunst. Also wir suchen nach Gottes Gunst. Genau, und was er auch gemacht hat, sei mir gnädig nach deinem Wort. Wir suchen also Gottes Gunst, seine Anerkennung, wollen, dass er uns annimmt, und wir erinnern ihn an seine Verheißung, die er schon gemacht hat. Wie hieß es? Sei mir gnädig nach deinem Wort. Dein Wort sagt, du bist das und das und das für mich. Bitte sei das für mich. Nicht in einer frechen Anspruchshaltung natürlich. Genau, und was ich auch vorhin schon gesagt hatte, die Geschichte, wie gehen wir selber mit unseren Freunden um, das ist ein komplettes Lehrthema für sich. Genau, nur eins noch, das fiel mir gleich mit ein, Epheser 5, 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ja.
Ihr Männer liebt eure Frauen, gebt euch für sie hin. Nicht, ich bin's Haupt und du und tut. Sondern liebt eure Frauen. Christus ist Haupt der Gemeinde, aber er hat sich vorher für sie abschlachten lassen. Genau. Und deswegen kann er auch das Haupt der Gemeinde sein.
Wenn wir uns unseren Frauen gegenüber hingeben, dann können wir auch ihr Haupt sein.
Ja, ganz kurz, Punkt 6. Geduld versus Aktionismus. Wir kennen alle die Geschichte, Abraham. Ach, das ist jetzt ein doofes Beispiel. Ich habe hingeschrieben, hörte auf Sarah und Zeuge Ismael. Hat auf seine Frau gehört in dem Fall. Das war aber kein guter Rat. Wir sollten oft auf unsere Frauen hören, aber in dem Fall war es nicht gut. Und hat Ismael gezeugt. Wobei ich betonen will, Gott hat ja auch der Hagar dann gesagt, du wirst auch ein großes Volk. Und ich glaube nicht, dass Gott den Ismael gehasst hat. Und Gott liebt auch die Nachkommen Ismaels. Aber Abraham hat sich extreme Schwierigkeiten damit eingehandelt. Genau, ich meine, das ist auch wirklich krass. Der zweite Rat von Sarah, der war übel. Also beim ersten Rat, schlaf mit der, hat Abraham gesagt, ja, mach ich. Und später, als er das dann auf den Senkel ging, dass die Hagar ihn darauf gemacht hat, hey, meiner ist der Erstgeborene. Und dann hat die gesagt, schick den weg, schick die weg. Und der Rat war übel in Abrahams Augen. Und da hat dann aber Gott gesagt, nee, mach das, schick den weg. Und das ist wirklich krass. Ne? Ich vermute, der hat ihn genauso geliebt. Und dann schnallt er ihm einen Pickel auf und sagt, gib bitte in die Wüste. Also wenn wir jetzt irgendwelche tiefen Kinder bittere Wurzeln in Psychologie anwenden wollen, was das in dem Ismael bewirkt haben könnte, vom eigenen Vater weggeschickt, vom eigenen Vater in die Wüste geschickt. Und es musste sein, und es war Abrahams eigene Verantwortung, dass es überhaupt dahin gekommen ist. Genau. Und Gott hat ja trotzdem den Ismael gerettet, hat ihn vom Verdursten bewahrt, hat der Mutter von dem Israel Zusagen gemacht, was Gottes Einstellung dem Ismael gegenüber zeigt, dass er ihn auch lieb hatte, denke ich. Aber er ist nicht der Sohn der Verheißung gewesen. Sarai, dann hatte ich noch einen nächsten Punkt, Treue. Wir kennen alle, Josua hat im Zelt gedient, hat wahrscheinlich bei der Anbetung von Mose assistiert und hat später Länder erobert. Genau, Abraham ist lange umhergezogen. Wenn man das so liest, denkt man, was macht denn der eigentlich? Er zieht dahin, da ist mal hier eine Hungersnot, dann ziehen wir jetzt dahin und baut irgendwie immer Altäre, wo du sagst, was macht denn der? Aber das war genau das Richtige, was der gemacht hat. Er ist umhergezogen und hat Gott angebetet und hat Gott geglaubt. Mir fällt jetzt die Stelle nicht ein, das steht aber irgendwo im Neuen Testament. Dass der die Verheißung erlangte, indem er Gott die Ehre gab. Das ist der ganze Schlüssel, indem wir Gott die Ehre geben. Genau. Treu sein und auch geringe Anfänge nicht verachten. Sarai 4,10. Denn wer ist, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Genau, da geht's dann weiter. Also wir sollen nicht den geringen Anfang verachten. Wenn du den Global Kinderbekehr Deliver Ministry, was weiß ich, haben willst, erzähl deinem eigenen Kind das Evangelium. Okay. Ich fasse es nochmal zusammen, um uns berufen zu kommen. Keine religiösen Agenten, nicht selbst Stress, Selbstsalbung erzeugen oder Strategien erdenken, oder mir einreden, Gott hat mir die Strategie benannt, sondern Anbetung, Glaube, sich ermutigen, Beschneidung, Gehorsam, Heiligung oder Gehorsam im richtigen Moment, richtige Prioritäten, richtige Beziehungen, Treue, Geduld. Und da haben wir es 11:10. Und das war's für heute. Okay.